Stell dir vor, es ist Krieg und keiner will mehr hin. Die Ukraine braucht neue Soldaten. Je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird es, die zu finden. ARD-Kiew-Korrespondentin Rebecca Barth nimmt uns heute mit zu einer Gruppe, die wehrpflichtige Männer sucht. Das eigene Leben riskieren oder nicht. Für einen Krieg mit ungewissem Ausgang. Vor dieser Frage steht die ukrainische Gesellschaft. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 10. Juli.
Der Krieg ist 20 Kilometer weit weg. Charkiw ist immer wieder auch unter Beschuss. Immer wieder hören wir Luftalarm in der Stadt. Aber abgesehen davon haben wir einen Park vor uns. Die Sonne scheint, es ist unfassbar heiß. Und da läuft diese Gruppe an Männern durch diesen Park. Einer hat eine Krücke dabei. Es sind alles Veteranen, die sind alle verletzt worden im Krieg und können nicht mehr dienen. Und jetzt haben sie eben die Aufgabe, neue Rekruten für die Armee zu finden. Wir sind mit dem sogenannten TCK unterwegs. Das ist das Wehramt, die Einberufungsbehörde hier in der Ukraine. Und wir haben unter anderem Oleksandr und Maxim begleitet. Die sind unterwegs mit ihren Kollegen, immer so zu fünft, zu sechst, laufen durch die Straßen in Charkiw und kontrollieren Männer, von denen sie denken, dass sie im wehrfähigen Alter sind. Das ist von 25 bis 60 Jahren. Im Endeffekt haben die gerade die Aufgabe, zu überprüfen, ob sich Männer im wehrfähigen Alter registriert haben, ob die ihre Daten erneuert haben. Denn die Ukraine hat ein großes Problem, was sich aus deutscher Sicht immer ein wenig merkwürdig anhört, aber es gibt hier nicht so ein Melderegister, wie man es sich in Deutschland vorstellt. Das heißt, der Staat hat ganz häufig das Problem, dass man einfach gar nicht so richtig weiß, wo wohnen denn unsere Bürger.
Das Militär braucht dringend neue Waffen und Rekruten.
Und jetzt gab es vor wenigen Wochen ein neues Mobilisierungsgesetz.
Viele junge Ukrainer wollen aber nicht kämpfen und versuchen, dem Kriegsdienst zu entgehen.
Eine Erneuerung, die da in Kraft getreten ist, die Menschen dazu zwingt, eben ihre Daten zu erneuern. Wenn man das nicht macht, dann läuft man Gefahr, Strafe zu zahlen.
Ein neues Mobilisierungsgesetz soll nun dafür sorgen, dass sie leichter rekrutiert werden können.
Es haben laut offiziellen Angaben fast 2 Millionen Männer jetzt ihre Daten tatsächlich erneuert. Aber Oleksandr und Maxim sind auf den Straßen unterwegs und überprüfen eben Männer, die sie für wehrtauglich halten. Die laufen also in unserem Fall durch diesen Park. Es ist eine relativ absurde Situation, weil sie gehen spazieren in Uniform. Also sie sind eindeutig zu erkennen. Und wir haben sofort gemerkt, als wir mit denen unterwegs waren, dass sich die Straßen doch sehr schnell leeren. Wir sind diesen Park entlang gelaufen und nach 1-2 Minuten waren fast keine Männer mehr da. Außer Rentner, weil die betrifft es ja nicht. Die saßen dann weiterhin auf der Parkbank. Aber viele junge Männer sind sehr schnell aus dem öffentlichen Bild tatsächlich verschwunden.
Ach, die sind quasi weggelaufen vor denen.
Wir haben niemanden rennen gesehen, aber ja, sie versuchen, denen aus dem Weg zu gehen. Und das funktioniert so. Es gibt hier viele Telegram-Gruppen, wo sehr schnell kommuniziert wird, Achtung, an der und der Stelle wird kontrolliert, an der und der Stelle sind die Männer vom TCK unterwegs. Sie haben es uns auch beschrieben, also dass die Bevölkerung nicht unbedingt positiv auf sie reagiert. Maxim hat das gesagt, dass die Reaktionen doch unterschiedlich sind, aber eben doch auch oft aggressiv. Und er erklärte sich das eben so, dass die Anspannung in der Gesellschaft gerade in Charkiw aktuell sehr, sehr groß ist, weil der Krieg ganz nah ist, nur 20 Kilometer, die Stadt ständig beschossen wird und die Menschen auch emotional einfach total erschöpft sind.
Und was passiert, wenn Maxim und Oleksandr dann doch auf Männer treffen?
Rein rechtlich wird erstmal überprüft, sind sie überhaupt in dem Alter. In dem Fall, wo wir diese Männer begleitet haben, war das nicht so. Wir haben einen jungen Mann getroffen, aber der war Student, 24 Jahre alt. Also der ist noch nicht alt genug, um in die Armee eingezogen zu werden. Aber es gibt tatsächlich Fälle und deswegen laufen die Leute halt auch weg und verstecken sich, wo diese Mitarbeiter vom TCK sehr brutal teilweise vorgehen. In den sozialen Medien gibt es ganz viele Videos aus vielen verschiedenen Orten der Ukraine, die eben diese Gewalt zeigen, die da teilweise ausgeübt wird und die eben auch dazu führt, dass diese Behörde einen so schlechten Ruf hat. Also häufig haben diese TCK-Männer so einen kleinen Minibus und es gibt Videos beispielsweise aus Odessa. Da wurde ein Mann gefilmt, der sich wirklich an dieser Bustür festkrallt und laut um Hilfe schreit. Und die Männer in Uniform versuchen, ihn in diesen Bus reinzustopfen, wirklich mit grober Gewalt. Oder ich habe ein Video gesehen, da ist jemand abgeführt worden, der hat sich fallen gelassen, sich ganz schwer gemacht, ist also nicht freiwillig mitgegangen und er wird wirklich über den Boden geschleift und in diesen Bus gesteckt. Also da gibt es ja eine ganze Reihe von brutalen Festnahmen, wo wirklich Leute einfach auf offener Straße eingefangen werden. Wo eben der Vorwurf lautet, ja, da werden Männer wirklich von der Straße weggefangen, in Busse gestopft und dann sind sie wenige Wochen später schon bei der Armee und werden ausgebildet und noch ein paar Wochen später sind sie schon an der Front. Das kann man so dann im Einzelfall nicht immer überprüfen, aber diese Vorwürfe ziehen sich schon einige Monate hin und diese Videos werden auch immer mehr. Rein rechtlich dürfen die das gar nicht. Also rein rechtlich geben dir deinen Einberufungsbescheid, dann musst du dich melden, dann sollst du eine medizinische Kommission durchlaufen, dann wirst du gemustert sozusagen und dann sollst du auch ausgebildet werden.
Und trotzdem ist der Ruf dieser Einberufungsbehörde halt sehr schlecht. Dass du als Journalistin, die jetzt bei ihrer Patrouille begleiten durftest, lag das auch daran, dass sie ihr Image aufbessern wollen?
Also das Gefühl hatte ich persönlich zumindest, weil die sich sehr verständnisvoll gegeben haben, sehr zugänglich waren. Also man hat richtig gemerkt, die versuchen so das Image des TCKs auch jetzt vor Medien ein bisschen zu wahren und auch öffentlich zu erklären, nein, also wir sind gar nicht so schrecklich, wie man uns immer darstellt. Mhm. Und das sagte uns auch Alexandra. Ihn macht es natürlich wütend, er hat selber gedient, dass sich so viele verstecken, aber ein bisschen verstehen könne er es halt eben auch, weil niemand möchte ja sterben. Aber er sagte eben auch, also darum geht's halt nicht. Es ist nicht 100%ig sicher, dass du dann auch tatsächlich an der Front stirbst, sondern jeder bekommt seine Ausbildung und da lernt man eben, wie man sich dann auch schützt.
Und trotzdem haben die Leute halt richtig Angst vor Alexander, Maxim und ihrem Team.
Die werden eben tatsächlich teilweise angefeindet von Leuten auf der Straße. Sie werden beleidigt oder sie müssen sich einfach rumschlagen mit teilweise absurden Ausreden. Also dadurch, dass man ja immer nie ganz sicher sein kann, lebt eine Person auch dort, wo sie gemeldet ist, dann klopfen sie und fragen, ist der und der zu Hause? Und dann öffnet beispielsweise die Frau und sagt dann, ja, sie wisse nicht, wo die gesuchte Person ist. Und dann fragen sie halt nach, ja, aber ist er denn auf der Arbeit oder lebt er hier? Ja, ich weiß nicht. Und natürlich wissen die Personen, die da befragt werden, ob die gesuchte Person in dieser Wohnung lebt oder eben jetzt gerade auf der Arbeit ist oder was auch immer. Das verlangt den Mitarbeitern vom TCK natürlich auch sehr viel ab, denn ja. Das sind Veteranen, die sind verletzt, die sind alle nicht mehr diensttauglich, aber sie haben ja Freunde, die immer noch dienen. Sie kennen die Situation an der Front. Sie haben selber ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt und auch mit ihrer Gesundheit bezahlt und haben es nun jeden Tag mit Leuten zu tun, die das nicht wollen. Mhm. Und so erklären sich eben auch Leute, wie es dann zu diesen Gewaltausbrüchen kommt. Da gibt es einige, die argumentieren, das sind teilweise traumatisierte Veteranen, die sind nicht dafür ausgebildet, so diplomatische Fähigkeiten sozusagen zu haben mit Menschen, die Angst haben, die auch wütend sind, die auch unter Stress stehen.
Und das alles passiert ja, weil es einen Mangel gibt an der Front. Dabei haben sich ja Hunderttausende Ukrainer tatsächlich freiwillig gemeldet, um in diesem Krieg zu kämpfen. Ist einfach niemand mehr übrig?
Die Verluste sind sehr hoch, tatsächlich. Der ukrainische Präsident hat die Zahl 30.000 Getötete genannt, aber beispielsweise die Amerikaner gehen davon aus, dass es mehr sind. Man weiß es nicht genau. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass es diese langen Schlangen vor den Einberufungsämtern nicht mehr gibt. Also die Euphorie und auch der Wille, sein Volk zu verteidigen, sein Land zu verteidigen, ist so nicht mehr da, weil man natürlich auch sieht, der Krieg dauert ja verdammt lang. Damit hat man am Anfang so auch nicht gerechnet. Also das Mobilisierungspotenzial ist noch da, wenn man sich allein die Zahlen anschaut. Da gibt es Studien, die sagen, also wir können noch 4-5 Millionen Menschen einziehen. Aber dann ist es natürlich die Frage, haben wir dann noch eine Zukunft? Kämpfen wir wirklich bis zum letzten Mann? Was sind das für Leute? Da geht es dann auch um die Zukunft, um Brain Drain. Wir müssen das Land wieder aufbauen. Also wir brauchen Leute, die hier arbeiten, sich ein Leben aufbauen, Steuern zahlen. Und was hinzukommt, jeder Soldat, der ausgebildet wird, kostet den ukrainischen Staat. Das heißt, es braucht immer noch Menschen im Hinterland, die auch arbeiten, die Geld verdienen, die Steuern zahlen. Also es ist alles gar nicht so einfach. Teil des Problems ist halt auch, dass Russland mittlerweile viel mehr Soldaten in der Ukraine hat. Mhm. Also zu Kriegsbeginn waren es etwa 100.000 oder 120.000, so nach Schätzung, die an der Grenze zur Ukraine stationiert waren. Mittlerweile gehen wir von über 400.000, wenn nicht sogar noch mehr, russischen Soldaten in der Ukraine aus. Also Russland mobilisiert auch. Es ist eine Riesenfrontlinie und Russland versucht, die ukrainischen Einheiten auseinanderzuziehen. Mhm. Und so haben wir eben jetzt die Situation, dass viele Soldaten, die an der Front sind, tatsächlich sich freiwillig gemeldet haben, aber die sind jetzt seit 2 Jahren oder länger dort auf den Positionen, haben ihre Familien monatelang nicht gesehen und die sind müde. Die haben keinen Ersatz, die sind richtig ausgelaugt, die kämpfen jeden Tag, haben unregelmäßigen Schlaf und auch das drückt natürlich auf die Psyche. Wir waren da auch in der Region Kharkiv und da waren wir bei der 92. Brigade, unter anderem bei einer Flugabwehreinheit und bei einer Drohneneinheit. Und beispielsweise die Drohneneinheit, die machen einen unglaublich gefährlichen Job. Die sitzen ja im Feld, unter dem Feld müsste man sagen, also eingegraben und steuern tagelang ihre Drohnen. Und dann hocken die also in ihrem Versteck, hoffen, dass sie dort nicht entdeckt werden. Also sagten sie, sonst werden wir ja eigentlich mit allem beschossen, was der Gegner so zur Verfügung hat. Wir haben mit einem Soldaten gesprochen, Calvados nennt er sich. Das ist so ein militärischer Rufname, ein Kampfname. Er wollte seinen richtigen Namen nicht nennen. Das machen hier viele Soldaten, dass sie eben nur diesen Kampfnamen sozusagen nennen. Calvados ist ein junger Mann, Ende 20, und er ist schon sehr lange im Einsatz, hat sehr lange auch seine eigene Familie nicht gesehen. Und er sagt, es geht gar nicht um Wollen in dieser Frage, weil wer will schon in den Krieg, sondern er sagt, es ist eine Pflicht. Das ist ein Krieg ums Überleben, sagt er. Und selbst wenn man nicht will, dann kann man sich vor diesem Krieg nicht verstecken, denn er betrifft uns eben alle. Russland greift uns an und auch in Kiew oder Lviv kann dich eben eine Rakete treffen und seine Schlussfolgerung daraus ist eben, dann ist es doch besser, selber etwas zu machen, sich in der Armee zu engagieren, anstatt zu Hause rum zu sitzen und zu warten. Wir haben Volodymyr auch dazu gefragt, er ist ein Kommandeur von einer Flugabwehreinheit. Gleiche Situation, auch seit 2 Jahren im Krieg, vorne mit dabei, ewig lang getrennt von seiner Familie. Und er sagte, also die Leute, die sich drücken oder die auch das Land verlassen, so welche hätte er tatsächlich in seinem privaten, engeren Umfeld gehabt, aber mit denen würde er nicht mehr reden. Er hat die aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis gestrichen. Da müsse er dann auch nicht diskutieren. Er sagt also, das sei für ihn Zeitverschwendung.
Das klingt schon, als gäbe es inzwischen eine Kluft zwischen denen, die in diesem Krieg kämpfen und denen, die das nicht wollen oder können.
Also es gibt eine Gruppe von Leuten, die melden sich sozusagen einfach nicht freiwillig. Die sagen, wenn es mich jetzt trifft, wenn ich meinen Einberufungsbescheid bekomme, dann gehe ich auch. Mhm. Und die andere Gruppe sind eben Leute, die wollen kategorisch nicht. Die sagen, ich kann nicht kämpfen, ich will auch mit der Armee nichts zu tun haben, ich bin dafür einfach nicht gemacht. Und so einer ist zum Beispiel Kirillo, mit dem ich mich unterhalten habe. Der hat so große Angst, dass ich ihn auch leider nicht aufnehmen durfte. Aber ich habe lange mit ihm zusammengesessen und er lebt hier in Kiew, ist so ein schlaksiger, junger Typ, der mit Krieg wirklich gar nichts am Hut hat. Also der auch dieses Männlichkeitsbild, was viele Soldaten haben, damit überhaupt gar nichts anfangen kann. Der ist jetzt 24 und in 3 Monaten wird er 25. Und er sagt, ja Mist, jetzt kann ich mich in Kiew noch normal bewegen. Aber in 3 Monaten, wenn ich dann angehalten werde, dann werde ich eingezogen, dann muss ich dienen. Und das bedeutet für mich, dann kann ich hier nicht mehr frei leben, dann kann ich meinem Hobby nicht mehr nachgehen, dann kann ich meine Freunde nicht mehr treffen. Viele von seinen Freunden sind eh schon weg. Das heißt, sein ganzes soziales Leben ist durch diesen russischen Angriffskrieg zerstört worden. Es geht dann nicht unbedingt direkt darum, im Schützengraben ganz vorne zu sitzen, sondern er spricht Englisch, also er könnte beispielsweise als Übersetzer arbeiten. Er könnte als Fahrer arbeiten, er könnte viele, viele verschiedene Jobs machen, aber er sagt, dieser Krieg wird so lange dauern, dass er irgendwann, egal welchen offiziellen Job er innerhalb der Armee hat, an die Front geworfen wird. Und er meinte, das ist dann mein sicherer Tod und ich habe nur ein Leben. Wie will ich das verbringen? Und er versucht eben jetzt illegal dieses Land zu verlassen. Er hat es schon einmal probiert, er bezahlt da sehr, sehr viel Geld für, hat es jetzt beim ersten Versuch nicht geschafft, hat sich für 8.000 Euro, so sagte er, gefälschte Dokumente gekauft, ist aufgeflogen, ist zurückgeschickt worden. Jetzt muss er eine kleine Strafe zahlen, aber er sagte, das ist noch mein geringstes Problem. Und jetzt plant er seine zweite Flucht und möchte irgendwie über die grüne Grenze, durch den Wald, über die Berge, durch einen Fluss. Ganz genau weiß ich es nicht, ganz genau kann er es mir auch nicht sagen. Und er hat eben sehr, sehr große Angst.
Kämpfen oder nicht kämpfen und auch vielleicht sterben in einem Krieg für sein Land, das ist ja eine sehr schwierige und auch persönliche Frage, ob man das will oder kann. Wie wird denn in der Ukraine diese Frage der Mobilisierung von Soldaten in der gesamten Gesellschaft diskutiert?
Das ist eine ganz, ganz lange Diskussion hier in der Öffentlichkeit gewesen. Es fing an, dass es so richtig, richtig öffentlich diskutiert wurde mit dem ehemaligen Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Valeri Saluzhny, der sagte im Herbst vergangenen Jahres, wir brauchen 500.000 neue Soldaten, die müssen wir einziehen. Und dann sagte der Präsident später, nein, also ganz ruhig, so viele brauchen wir nicht. Wir brauchen 300.000.
Der ukrainische Präsident, also Volodymyr Zelensky, hat das gesagt.
Und damit fing das dann an, dass man erstmal sich öffentlich darüber zerstritten hat, wie viele sollen es denn sein und wenn ja, wie soll denn das funktionieren? Dann ist das Parlament hingegangen und hat sehr lange an dem neuen Mobilisierungsgesetz gearbeitet. Und das ist ganz lange so in der Öffentlichkeit diskutiert worden, auch zwischen Armee und Politik. Das ist genau in die Zeit gefallen, wo wir ständig von der Front Klagen gehört haben, die haben nicht genügend Munition, um zurückzuschießen. Wenn da jetzt der Präsident hingeht und sagt, meldet euch mal bei der Armee, dann ist es natürlich für seine Beliebtheit nicht so gut. Und es ist natürlich auch einfach wirklich sehr schwer, diese Verantwortung zu übernehmen, eine große Gruppe von Menschen in diese Situation zu schicken. Offenbar hatte er davor Angst. Auf jeden Fall hat er dieses Thema so nicht angefasst, hat da keine Führung übernommen. Ich kenne viele Menschen, die sagen, also da ist dann mit Angst oder mit Scham diese Diskussion geführt worden. Also die einen, die sagen, auf gar keinen Fall geht ihr zur Armee, ihr werdet in 2 Wochen da irgendwie an die Front geschickt. Was vielleicht in Einzelfällen so passiert ist, aber ich konnte das noch nicht belegen. Ich kenne keinen, dem das so passiert ist. Die allermeisten werden ausgebildet, wenn auch nur kurz, aber die Lage ist nun eben wirklich schwierig. Die anderen sagen, also wenn ihr jetzt nicht kämpft, dann irgendwann werdet ihr russisch besetzt sein und dann zwingen die euch gegen uns zu kämpfen. Also das sind dann so ganz extreme Argumentationsmuster gewesen, die im Endeffekt nicht dazu geführt haben, dass diejenigen, die Zweifel hatten, überzeugt wurden.
Klappt es denn überhaupt noch, Menschen freiwillig für den Armeeeinsatz zu gewinnen?
Also es gibt tatsächlich einige Einheiten, die arbeiten nicht oder nur sehr wenig mit Eingezogenen, sondern die rekrutieren selbst. Das heißt, die schalten Werbung im Radio, im Fernsehen, aber vor allem in den sozialen Netzwerken. Das ist beispielsweise die Einheit, mit der wir auch unterwegs waren, Achilles. Die haben einen sehr berühmten Kommandeur, der viele Interviews gibt und so einfach eine gewisse Medienpräsenz hat. Das ist die 3. Sturmbrigade, die einen eigenen YouTube-Channel hat und da viele, viele Videos auch von ihren Einsätzen verbreitet. Die haben so etwas sehr Martialisches. Da wird dann Krieg teilweise als sehr, sehr cool auch dargestellt. Das ist Chartia, auch mit denen war ich schon unterwegs. Die werben hier unter anderem in Kiew mit Werbeplakaten, dass man mindestens 60 Tage ausgebildet wird. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Einheiten auf sich aufmerksam machen. Und vor allem, und das haben sie alle gemeinsam, ist dann eben das Wichtige, dass sie ordentliche Kommandeure haben und dass sie vor allem eine ordentliche Ausbildung gewährleisten. Also das ist wirklich der Kern, und das sagten auch die Leute vom TCK. Die allermeisten Fragen gehen in die Richtung, werde ich denn überhaupt ausgebildet? Also das ist ein Punkt, da haben die Leute wirklich total große Angst vor, weil eben so viele Horrorstories auch die Leute sich erzählen, dass man einfach eingesammelt wird und in 2 Tagen irgendwo im Schützengraben sitzt und dann natürlich überhaupt nicht weiß, was man zu tun hat.
Mhm. Ja, und wie schätzt du das ein? Wie viel liegt das an politischer Kommunikation, auch von Präsident Zelensky, dass sich da so wenige melden? Und inwiefern schlicht am Kriegsverlauf? Schließlich haben wir auch schon gesagt, ja, es ist auch ein bisschen klar, dass Menschen sich nicht melden, wenn sie die Chancen zu sterben größer einschätzen als einen Sieg.
Mit Sicherheit hätte der Präsident da anders Führung übernehmen können und da auch etwas anders diese ganze Mobilisierung oder die Kommunikation dazu gestalten können. Aber ich denke, mit der ausschlaggebende Punkt ist wirklich tatsächlich die Situation einfach im Land. Dieser Krieg geht schon sehr lange, die Menschen sind müde. Die Anfangseuphorie, vor allem nach dieser gescheiterten Gegenoffensive, ist einfach so nicht mehr da. Dann die ganze Situation, dass man gegen eine viel, viel größere Armee kämpft mit viel zu wenig Waffen. Ich denke, das ist doch der ausschlaggebende Punkt, weil dann irgendwann auch einfach so ein psychologischer Effekt einsetzt, dass man sich wirklich überlegt, also habe ich denn hier überhaupt noch eine Zukunft?
Wenn wir jetzt hören, welche Schwierigkeiten die Armee hat, noch genug Soldaten zu bekommen, frage ich mich, wie sinnvoll oder hilfreich sind denn eigentlich Waffenlieferungen, wenn es eigentlich an Soldaten mangelt, also an denen, die diese Waffen dann auch einsetzen können? Wie hängt das zusammen?
Ich glaube, das bedingt sich gegenseitig. Also natürlich brauchst du immer Leute, die die Waffen bedienen, aber du findest keine Leute, die Waffen bedienen, wenn du keine Waffen hast, die es zu bedienen gibt. Weil wer würde sich freiwillig melden, wenn er da sitzt ohne Munition und sich einfach dem russischen Artilleriefeuer aussetzt und nicht zurückschießen kann? Ich kann alle Beteiligten tatsächlich sehr gut verstehen, die ich im Zuge dieser Recherche getroffen habe. Ich kann sehr gut diejenigen verstehen, die weglaufen, die sagen, ich habe nur ein Leben. Ich kann sehr gut den Frust der Soldaten verstehen und auch der Mitarbeiter vom TCK, die schon verletzt wurden. Für mich ist es ganz klar, dass die Ukraine eine effektive und nachhaltige Einberufung in die Armee gewährleisten muss. Und genauso, dass der Westen eine effektive und nachhaltige Unterstützung mit Waffen gewährleisten muss. Denn ich glaube, das muss man eben zusammendenken. Und ich gehe davon aus, dass dieser Krieg leider noch lange dauern wird. Und hoffe für all diejenigen, die, ob jetzt willentlich oder nicht, eben von diesem Krieg betroffen sind, dass sie da zumindest in einer Lage sind, in der sie sich verteidigen können.
Rebecca, vielen Dank dir.
Danke euch für die Einladung.
Rebecca Barth aus dem ARD-Studio Kiew hat uns mitgenommen zu Menschen an der Front und zu Menschen, die da auf keinen Fall hinwollen. Alle neuen Entwicklungen in der Ukraine gibt's bei tagesschau.de. Autorin dieser Folge ist Nadja Mitzkat. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Christine Frey, Laura Picerno und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Und noch ein Podcast-Tipp. Wenn ihr täglich News rund um die Ukraine und zu den Entwicklungen im Nahen Osten bekommen wollt, dann empfehle ich euch den NDR Info-Podcast Krieg und Terror. Die Nachrichtenredaktion von NDR Info berichtet in diesem Podcast über die militärische und politische Lage Montag bis Sonntag zweimal täglich ab 6.30 Uhr und 17.30 Uhr in der ARD Audiothek. Den Link dorthin findet ihr auch nochmal in der Beschreibung dieser Folge.